Die Zeichen in Europa stehen auf Sturm. Professor Jeffrey Sachs von der Columbia University hat einen flammenden, offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz gerichtet. Seine Kernthese, Europa und Russland schlittern nicht mehr nur symbolisch, sondern ganz real in einen offenen Krieg. Sachs wirft der Bundesregierung einen beispiellosen Verzicht auf Führungsrolle vor. Trotz Lippenbekenntnissen für europäische Beziehungen im Januar wurde kein substanzieller Dialog mit Moskau gesucht. Vor wenigen Tagen erging eine offizielle Note des russischen Außenministeriums an Washington, die Evakuierung von diplomatischem Personal aus Kiew einzuleiten, da systematische Angriffe auf Führungszentren anstehen. Und kurz darauf die Eskalation an der NATO-Südostflanke. In der Nacht auf den 29. Mai schlug eine russische Kampfdrohne in ein Wohnhaus in Rumänien ein, im NATO-Territorium. Wir analysieren diese Gemengelage mit einem Kenner der europäisch-atlantischen Sicherheitsarchitektur, General AD Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und früherer Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Tag, Herr Kujat.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Kujat, im Vorgespräch haben Sie die Lage mit einem ziemlich drastischen Satz auf den Punkt gebracht: Jetzt legen die Russen die Samthandschuhe ab. Erklären Sie doch bitte diesen Satz. Welche Beobachtungen stecken dahinter?
Naja, wir haben ja im Verlauf dieses Krieges mehrere Kulminationspunkte erreicht. Also Punkte, an denen die Lage sich so weit eskaliert hatte, dass es auch kritisch wurde, dass auch das Risiko entstand, dass aus diesem Krieg in der Ukraine ein Krieg um die Ukraine entsteht. Und das ist ja das große Risiko, mit dem wir konfrontiert werden könnten, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und wir haben wieder einen derartigen Punkt erreicht. Die Ukraine bekommt ja erhebliche Lieferungen moderner Waffensysteme aus Europa. Sie wird materiell und finanziell enorm unterstützt und sie erreicht damit auch einiges. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es werden Ziele tief im Innern Russlands bekämpft. Es werden Nachschubwege der russischen Streitkräfte bekämpft. Und daraus entsteht schon in den westlichen Medien der Eindruck, es zeichne sich eine Wende in diesem Krieg ab. Das ist eine gefährliche Interpretation. Erstens, weil das nicht stimmt. Es sind punktuelle, regionale Erfolge, wie gesagt, die man nicht leugnen kann, die natürlich auch schmerzhaft für Russland sind. Aber es ist nicht so, dass die Ukraine überhaupt in der Lage wäre, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu ändern. Diesen grundsätzlichen Aspekt darf man nicht aus den Augen verlieren. Aber wenn dann im Westen bei uns in den Medien und allgemein davon gesprochen wird, nun erreicht die Ukraine eine militärische Überlegenheit und daraus wird der Schluss gezogen, wir müssen jetzt weiter Waffen und Material liefern und finanzielle Mittel, vielleicht könnte die Ukraine doch noch den Krieg gewinnen. Das erzeugt wieder in der Ukraine den Eindruck, wenn das westliche Experten sagen, wenn das westliche Medien berichten, dann müssen wir auf diesem Wege fortfahren. Dieses ist eine ganz gefährliche Entwicklung, an der wir einen Anteil haben. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Ukraine vor kurzem offensichtlich ein Studentenwohnheim in der Nähe von Luhansk angegriffen hat. Es gab 21 Tote und mehr als 40 Verletzte, also Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Das ist, das muss man so deutlich sagen, eine ungeheure Entwicklung, vor allen Dingen auch aus der Sicht Russlands. Das Kriegsvölkerrecht schreibt allen Kriegsteilnehmern vor, darauf zu achten, dass Zivilisten nicht geschädigt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist hier nicht geschehen. Die Reaktion aus Russland kam natürlich prompt. Sie haben es ja erwähnt in Ihrer Anmoderation. Russland eskaliert nun. Und das habe ich mit diesem Satz gemeint. Nachdem die Ukraine bis zu diesem Punkt eskaliert hatte, steigt Russland nun eine Etage höher ein in der Eskalation. Das zeigt uns einen ganz entscheidenden Punkt, einen ganz entscheidenden strategischen Punkt, nämlich den, dass Russland über die sogenannte Eskalationsdominanz verfügt. Das heißt also, jeden Eskalationsschritt der Ukraine mit einem noch höheren Eskalationsschritt ihrerseits beantworten kann. Das ist die Gefährlichkeit, die in dieser Entwicklung steht, weil wir nicht wissen, bis zu welchem Punkt das tatsächlich geht. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Das wird, glaube ich, bei uns auch immer wieder aus den Augen verloren. Die russische Toleranzschwelle im Hinblick auf Eskalation ist eigentlich relativ hoch. im Westen, also in unserem strategischen Verständnis, sieht das etwas anders aus. Der Westen, also die Amerikaner vor allen Dingen, auch wir würden sozusagen in kleinen Schritten eskalieren, die Reaktion des Gegners abwarten. Kommt keine Reaktion oder nur eine geringe Reaktion, kommt der nächste Eskalationsschritt. Bei den Russen ist das anders. Das bedeutet, wenn die Schwelle, die Toleranzschwelle überschritten ist, und das ist mit diesem Ereignis geschehen, dann schlägt Russland hart zurück. Und das ist die Ankündigung, die von dem russischen Außenminister gegenüber dem amerikanischen Außenminister, aber auch öffentlich gemacht wurde. Eine erste Reaktion hat es bereits gegeben. Wir müssen damit rechnen, dass Russland weiter massiv Ziele in der Ukraine angreift.
Schauen wir uns die Reaktion der anderen Seite an, nachdem diese russische Drohne ein Wohnhaus im rumänischen Galati getroffen hat. Rumänien hat Kampfjets aufsteigen lassen, die Drohne aber über bewohntem Gebiet nicht abgeschossen und auch Artikel 4 bisher nicht aktiviert, diesen Alarmknopf in Richtung NATO für gemeinsame Beratungen. Wie bewerten Sie diese militärische und diplomatische Reaktion?
Nun, ich rate immer dazu, in einer solchen Situation zunächst mal das Ergebnis der Untersuchung abzuwarten. Aber das ist offensichtlich bei uns nicht mehr der Fall. Bei uns reagiert die Politik, reagieren die Medien sofort, sozusagen in einem pavloschen Reflex. Die Russen haben Rumänien angegriffen. Warum sollte Russland mit einer Drohne ein ziviles Wohnhaus in Rumänien angreifen? Es gibt dafür überhaupt keinen vernünftigen Grund, denn die Reaktion auf westlicher Seite wäre ja für Russland außerordentlich negativ. Man würde sich noch enger zusammenschließen, das würde verurteilt werden, wie das ja auch geschehen ist. Es hat sich ja auch inzwischen herausgestellt, es war eine russische Drohne, aber es war kein russischer Angriff auf Rumänien oder auf ein rumänisches ziviles Haus, sondern diese russische Drohne war auf Ziele in der Ukraine gerichtet, so hat es jedenfalls der rumänische Präsident erklärt, und ist dort von ihrem Zielflug sozusagen durch die Verteidigung, durch die ukrainische Verteidigung abgelenkt worden. Ich glaube, er hat sogar den Begriff umgeleitet erwähnt. Das heißt also, entweder ist durch kinetische Energie umgeleitet worden oder es ist eine Störung erfolgt und dadurch ist die Zielauffassung dieser Drohne verloren gegangen. Und sie ist offensichtlich ja auch nicht gezielt dann in dieses Haus geflogen, sondern sie ist am Ende ihrer Reichweite abgestürzt, was man daraus schließen kann, dass der Sprengsatz nicht detoniert ist, sondern lediglich die Schäden durch die Drohne selbst verursacht wurden. Also, um es noch einmal auf eine Kurzformel zu bringen, ja, offenbar eine russische Drohne, so wie es die Rumänen darstellen, aber kein gezielter Angriff auf Rumänien, sondern es war ein gezielter Angriff auf die Ukraine und die Drohne wurde durch ukrainische Abwehrmaßnahmen umgelenkt. Das ist ein Ereignis, wie es häufiger in einem modernen Krieg, wenn auch die elektronische Kampfführung wie in diesem Fall eingesetzt wird, dann passiert sowas natürlich. Wir haben das häufiger in der Vergangenheit, auch in dem ukrainischen Krieg erlebt, wo sich dann immer später herausstellte, dass die ursprünglichen Befürchtungen, es handele sich um einen gezielten russischen Angriff, als nicht real herausgestellt haben. Beispielsweise vor einiger Zeit, als 21 Dummies, nicht mal Kampfdrohnen, sondern Ablenkkörper in der Form von Drohnen auf polnischem Gebiet niedergegangen sind, die zunächst über Weißrussland geflogen sind und dann umgelenkt wurden durch die weißrussische Abwehr auf polnisches Gebiet. Da hat es im Übrigen auch eine direkte Kommunikation gegeben zwischen den Weißrussen und den Polen, sodass die Polen auch überhaupt in der Lage waren, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. Also so etwas passiert natürlich immer wieder. Man sollte, glaube ich, allen, den Medien und auch den Politikern raten, in einer solchen Situation nicht hysterisch zu reagieren, sondern die realen Ergebnisse abzuwarten, dann kann man immer noch urteilen oder auch verurteilen, aber nicht sozusagen im pavloschen Reflex sofort sagen, Russland hat einen NATO-Staat angegriffen. Das ist hier nicht der Fall gewesen.
Das heißt, Sie plädieren für eine klare Linie zwischen notwendiger Bündnisverteidigung und einer ungewollten Kettenreaktion, die entstehen könnte.
Na, wir können doch kein Interesse daran haben, dass die Situation in einer Weise eskaliert, dass sich dieser Krieg eben über die Ukraine hinaus ausweitet auf den europäischen Kontinent. Das kann doch nicht unser Interesse sein. Das ist doch mit der Verpflichtung auch der Politik, die Sicherheit und das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung zu wahren, die Interessen des eigenen Landes zu vertreten, überhaupt nicht vereinbar. Wenn es tatsächlich zu einem solchen Angriff käme, dann natürlich müssen wir in der Lage sein, zur Landes- und Bündnisverteidigung. Ich plädiere ja seit Jahren dafür, dass wir das, was wir 2011 mit der Neuausrichtung der Bundeswehr kaputt gemacht haben, nämlich die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung, dass diese Fähigkeit wiederhergestellt wird. Das ist ja auch im Einklang mit dem Grundgesetz. Das Grundgesetz fordert das ja sogar. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir eine Situation herbeiführen müssen, verantwortungslos sogar herbeiführen, in der wir selbst in Gefahr geraten. Und das Zweite ist natürlich, dafür plädiere ich immer, das wissen Sie auch, die Herstellung oder Wiederherstellung der Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung darf keine Einbahnstraße sein, sondern wir müssen auch bereit sein zu einem dualen Ansatz, nämlich gleichzeitig alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Sicherheit und Frieden und in dieser Kombination Sicherheit und Frieden herzustellen. Sie wissen vielleicht, ich bin ja ein Vertreter der Gleichgewichtsstrategie Helmut Schmidt, das war ja mein Mentor. Und Helmut Schmidt hat gesagt, ein Gleichgewicht der Kräfte ist eine notwendige Voraussetzung für den Frieden. Aber er hat auch gesagt, es ist keine hinreichende Voraussetzung. Dazu kommen müssen Abrüstung, Rüstungskontrolle, das Gespräch mit der anderen Seite, um deren Interessen und aber auch deren Möglichkeiten festzustellen und Risiken auszuschalten. Diese hinreichende Voraussetzung zu schaffen, das ist die Verpflichtung der Politik. Und was daraus folgt, Helmut Schmidt hat das auf eine Kurzformel gebracht, was daraus folgt ist, wir erreichen die Vorhersehbarkeit des politischen Handelns der anderen Seite. Das heißt, wir sind wesentlich besser in der Lage, bei diesem zweidimensionalen Ansatz nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Absicht der anderen Seite richtig einzuschätzen. Und Fähigkeiten und Absicht gemeinsam ergeben das, was wir Bedrohung nennen. Also nur so sind wir wirklich in der Lage festzustellen, ob wir weiter in Sicherheit leben oder ob unsere Sicherheit bedroht ist.
Professor Jeffrey Sachs, der fordert von Bundeskanzler Merz die sofortige Wiederaufnahme des Dialogs mit Putin und auch Sie selbst rufen seit langem nach diplomatischen Initiativen. Das ist für Sie weiterhin der richtige Weg.
Na, das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg. Deshalb habe ich ja das auch eben nochmal betont. Ja, wir müssen verteidigungsfähig sein. Wir müssen in der Lage sein, im Notfall unsere Sicherheit zu gewährleisten. Aber der entscheidende Punkt, um hinreichend, um mit den Worten von Helmut Schmidt zu sprechen, um hinreichend für Sicherheit sorgen zu können, das ist dieser Weg, den Jeffrey Sachs vom Bundeskanzler fordert. Und der Bundeskanzler hat ja selbst schon vor einigen Monaten gesagt, dass man an einer Lösungsmöglichkeit, an einer europäischen Beteiligung auch an Friedensgesprächen arbeitet. Ich frage mich, wann kommen denn diese Vorschläge auf den Tisch und wie werden sie umgesetzt? Wir sehen ja, dass die Vereinigten Staaten sich weitgehend nicht nur aus der materiellen Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg, sondern auch aus der Vermittlung eines Friedens zurückziehen oder zumindest, das kann man nicht so genau bei Präsident Trump abschätzen, oder zumindest das Ganze zunächst einmal ruhen lassen, weil die Konzentration sich im Augenblick auf den Iran-Krieg beschränkt. Also der Krieg geht weiter und es passiert nichts. Naja, es passiert doch was. Wir unterstützen weiter die Ukraine und wir verlängern damit diesen Krieg. Das geschieht schon. Aber es geschieht nichts im Hinblick auf eine Friedenslösung. Die Ukraine, ich habe das häufig genug gesagt, auch wenn in deutschen Medien eine sehr euphemistische Darstellung der militärischen Lage immer weiter um sich greift. Die Ukraine ist in einer äußerst kritischen Lage. Sie ist aufgrund der doch sehr stark dezimierten ukrainischen Luftverteidigung weitgehend schutzlos gegen russische Angriffe. Und Russland hat ja gerade angekündigt, als Reaktion auf diesen Vorfall in Luhansk diese Angriffe zu verstärken. Die kritische Lage der Ukraine wird sich also weiter verschärfen. Und nur eine Friedenslösung, nur eine Verhandlungslösung, die diesen Krieg beendet, kann die Ukraine vor einer militärischen Niederlage schützen. Das sollten wir uns sehr, sehr sorgfältig überlegen, wenn wir weiter nur auf Waffen und Material und Finanzmittel setzen und darauf verzichten, einen aktiven Beitrag zu einer Friedenslösung zu leisten.
Sie hörten Harald Kujat, General AD der Bundeswehr. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.